Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 4. Dezember 2018 und hier ist wieder Carbon und Laktat. Heute in einer etwas anderen Konstellation. Mein Name ist Frank Wechsel und heute sitzt bei mir Nils Fließhardt, unser Chefredakteur.
Hallo Frank.
Hallo Nils. Nils, wir haben eine ganze Menge Themen, über die wir sprechen werden. Wir waren am Wochenende unterwegs, der Sailfish Night, haben unsere Awards verteilt.
So ist es.
Es war ein bisschen Renngeschehen, in gewisser Hinsicht spektakulär, über das wir reden werden müssen.
Ja.
Und ansonsten gibt es noch die eine oder andere kleine Geschichte. Ich fange gleich mit einer ganz schönen an, aber vorher machen wir ein bisschen Werbung. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung, die ebenfalls am Handgelenk stattfindet, dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen oder auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, legen wir los. Es ist Weihnachtszeit. Ich habe eine richtig schöne Geschichte für den Start.
Eine Weihnachtsgeschichte.
Ja, es geht um einen Menschen, der auch fast aussieht wie der Weihnachtsmann. Ja, okay. Du erinnerst dich an unsere letzte Ausgabe. Also hier im Team kennt die Geschichte noch keiner. Das letzte Bild im Hawaii-Special, Seite 160.
Boah, jetzt erwischte mich im Hawaii-Special. Das muss die Geschichte gewesen sein über die Leute im Energy Lab.
Genau.
Und das letzte Bild Der bärtige Finisher?
Der bärtige Finisher, genau. Ein Australier, Peter Hodgson, den habe ich getroffen. Zwei Tage nach dem Rennen, als wir gemeinsam ausgecheckt haben an der Rezeption. Und wir haben noch Mailadressen ausgetauscht. Und ich habe ihm Tage gemailt und er hat mir eine richtig schöne Geschichte erzählt.
Was hat er erzählt?
Also, Peter ist Sprengmeister. Ja, der arbeitet in einer Mine in Australien. Ja. Und die Chefin von dieser Mine hat gesagt, wenn du es mit deinem Foto in irgendein Magazin schaffst vom Ironman Hawaii, dann stifte ich dir den Start in Rot im nächsten Jahr.
Ach, Quatsch.
Ja, ich habe mich so gefreut, als er es gestern geschrieben hat. Er wird Rot starten, weil er bei uns im Magazin abgebildet war. Er wusste das schon, bevor wir gemailt haben, weil er anschließend noch Urlaub gemacht hat auf Hawaii und irgendwo ein deutsches Ehepaar getroffen hat. Die haben ihm das erzählt. Du, wir haben hier irgendwie das Magazin schon wahrscheinlich irgendwie digital gekauft und du bist da drin und er hat sich so gefreut und hat das dann nach Australien geschickt und jetzt darf er in Rot starten.
Ja, stark. Aber er hat dir während des Rennens nicht signalisiert, dass du ihn unbedingt fotografieren musst.
Nein, es war ein bisschen ein Überraschungsangriff. Es war ja fast dunkel und auf einmal kommt da so ein Blitz, aber ich glaube, das kennt er von seinem Job.
Ja, ist eigentlich ja schon mal jemand irgendwie vor Schreck tot umgefallen, weil er dich nicht hat kommen sehen, beziehungsweise den Blitz? Oder?
Nee, bisher nicht, aber ich bin das ein oder andere Mal von Kampfrichtern ermahnt worden, noch so in Kurzdistanzzeiten bei ITU-Rennen, dass ich bitte in engen Kurven nicht blitzen sollte, weil sich die Athleten so erschrecken.
Ja.
Ja, da gab's schon einige Szenen. Wir waren ja auch oft auf Motorrädern unterwegs und wenn man dann in so einem Pulk von 50 heißen männlichen ITU-Kurzdistanzern steckt mit dem Motorrad, da kriegt man Angst.
Ja, ich meine, gut, wenn man so im Dunkeln irgendwann beim Ironman das Licht am Ende des Tunnels sieht, dann ist das auch nicht immer unbedingt ein gutes Zeichen.
Also von daher. Ja, aber kommen wir zu den ganz aktuellen Themen. Wir waren mit der fast ganzen Mannschaft am Wochenende unterwegs auf der Sailfish Night in Langen.
Ja.
Und haben unsere Awards verteilt.
Genau. Die Oscars der Triathlon-Branche, wie man immer so sagt. Aber es stimmt tatsächlich so ein bisschen, finde ich. Also ich finde, der ganze Rahmen ist sehr festlich und sehr würdig. Und ich finde es immer so ein, es ist wie so eine Weihnachtsfeier am Ende einer langen Saison, wo auch alle mal abschalten, einfach mal Spaß haben Abend. Und und wo einfach auch dann Ehre, wem Ehre gebührt, einfach auch die Sportler und Rennen ausgezeichnet werden, wo die Triathlon-Gemeinde meint, dass sie es verdient haben.
Ja, also es ist ein sehr demokratisches Verfahren. Jeder ist aufgerufen, abzustimmen. Und es gab eine Menge Erwartungen. Fangen wir mal bei den Rennen an. Ja, also wir haben das natürlich alles hier vor uns liegen. Die Langdistanz zum 8. Mal in Folge nach Rot.
Ja, und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, schon immer nach Rot. Ne? Also alle Awards, die es gab, gingen nach Rot.
Ja. Ich habe hinterher noch mit Familie Weixhöfer gesprochen. Die kriegen ja von Jahr zu Jahr mehr Angst, dahin zu fahren, weil wenn man das so oft gewonnen hat, Was ist, wenn das mal nicht passiert? Dann haben die ein enormes Problem, ein Erklärungsproblem.
Wenn die Serie reißt. Ja gut, dann müsste man sich natürlich tatsächlich fragen, warum ist das so? Aber es ist auch in diesem Jahr, ich meine, du hast die Prozente da liegen, war sehr, sehr deutlich wieder.
Ja, mehr als die Hälfte der, also es gibt eine absolute Mehrheit für die Challenge Rot mit 52% und dahinter ist ein ganz großer Abstand. 19,6% haben für den Ironman Hawaii gestimmt und 17,8% für Frankfurt, für die Europameisterschaft. Und dann ist nochmal wieder ein Riesenloch, dann sind es nur noch 3% für den Ironman Hamburg auf Platz 4.
Ja. Und ich meine, gut, wenn man sich das anguckt und wenn ein Rennen wie Hawaii mit so einem großen Abstand schon dahinter liegt, dann muss man sich ehrlicherweise auch fragen, wer da jetzt rankommen soll in nächster Zeit, wenn sie den Job so gut weitermachen, wie sie ihn machen. Denn wir haben es vorher schon gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Rot ist natürlich auch ein Maßstab, den man erstmal knacken muss.
Ja, auf jeden Fall. Deutlich knapper war es auf der Mitteldistanz. Da geht es ja wirklich dann um fast Prozentpunkte. Platz 1 für den Ironman 73 Kraichgau mit 14,4%, Platz 2 für die 73 WM mit 12,5% und Platz 3 für den Allgäu-Triathlon mit 11,4%. Das heißt, da liegen nur 3 Prozentpunkte zwischen den Plätzen 1 bis 3. Das ist die knappste Entscheidung von allen.
Ja. Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen mehr Dynamik auch drin. Also auch dieses Jahr waren wir beim Auswerten auch so ein bisschen, ja, was soll man sagen, überrascht, dass die WM dann doch so weit oben gelandet ist. Aber auch da ja völlig zu Recht. Ich meine, das Rennen war ja ein Spektakel fast nicht zu überbieten. Oder die Rennen, muss man ja sagen. Und ja, ein auch verdienter Podiumsplatzierter. Und ja, und die anderen Rennen sind Klassiker.
Ja. Allgäu Triathlon war ich ja selbst am Start. Das waren übrigens meine letzten Laufmeter bis heute.
Ja, gut, da kann man sich's einschenken.
Ja, ja, also es hat wirklich was. Also diese Rennen sind alle großartig. Auch was danach kommt, ist ja nicht von schlechten Eltern. Also ich glaube, auf unsere Langdistanzszene in Deutschland können wir richtig stolz sein. Auf unsere Mitteldistanzszene. Langdistanz auch, klar. Wir haben, glaube ich, so viele Rennen wie kaum ein anderes Land. Wenn man auch die Kleinen mitrechnet.
Ja, ich meine, auch Kraichgau ganz vorne ist natürlich auch ein Rennen, was unfassbar viel Faszination ausübt auf ganz, ganz viele. Du warst auch schon da. Was glaubst du, was ist es? Was zieht die Leute immer wieder ins Kraichgau?
Ich glaube, es ist einerseits der Festivalcharakter der ganzen Veranstaltung mit Kurzdistanz, mit Bundesliga und zum anderen natürlich in diesem Jahr auch das Duell Frodeno gegen Lange. Und Andi Böcherer und wer noch alles da war.
Ja, klar. Ja, also. Ja, also vom sportlichen Profiwert auf jeden Fall, ja. Und ansonsten ist auch da, glaube ich, ja, ist ja auch eine Triathlon-begeisterte Region, also auch in dem Umkreis gut zu erreichen.
Ja, also. Dann kommen wir zur Kurzdistanz. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich kenne jetzt die Zahlen aus den Vorjahren und den Entwicklungen nicht, aber Hamburg hat wieder gewonnen, aber ich habe so das Gefühl, da rückt ein bisschen was auf. Hamburg hat 23%, der Rotsee-Triathlon auf Platz 2 16% und der Frankfurt-City-Triathlon knapp 10%. Ja, auch da, das spricht alles für eine lebendige Szene.
Ja, auf jeden Fall. Also auch da ist ja Hamburg, ist ja einfach ein Klassiker und auch wenn... Man mag sich darüber beschweren, dass es sehr voll ist und dass das aus sportlicher Sicht für Age-Grouper schwierig werden kann, weil man nicht richtig durchkommt und sich vielleicht auch nicht alle an die Windschattenregeln halten und so weiter. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, weil das ist so ein typischer Einsteiger-Triathlon. Also da kann man einfach sein, da kann man sich wirklich mal trauen und sagen, ich muss auch gar nicht Angst haben, dass alle besser sind als ich, sondern da ist wirklich alles vertreten vom Leihrad, von der Bahn oder ein Körbchen vorne dran mit Blumen geschmückt in der Wechselzone. Also da gibt es wirklich alles bis zu eben Leuten, die da auch wirklich ambitioniert unterwegs sind. Also das macht, glaube ich, die Faszination aus. Und ich finde so, der Triathlon-Tag oder die Tage sind es ja, also besser geht es fast gar nicht, weil von morgens früh bis dann eben, wenn die Profis durch sind, ist da den ganzen Tag Halligalli.
Ja.
Es kommen die ganze Zeit Leute aus dem Wasser, springen die ganze Zeit welche rein, es sind welche beim Laufen, es kommen Radfahrer an. Man kann auch selbst starten und sich dann noch die Profis angucken. Und ja, und die ganze Stadt ist einfach, es ist einfach mittendrin. Also, das ist halt, finde ich, die große Faszination an so Rennen, die einfach in Städten stattfinden. Wenn dann die Stadt tatsächlich die gute Stube aufmacht und das nicht irgendwo an den Rand schiebt, dann ist das ja spektakulär. Also das gibt's ja sonst auch ja selten.
Ja, ich kenne unheimlich viele Leute, die haben gesagt, ich habe auch mal Triathlon gemacht. Die haben dann genau einmal Hamburg gemacht. das ist so auf der Bucketlist fürs Leben, einmal Triathlon machen und dann hier in Hamburg und dann danach passiert dann irgendwas anderes.
Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich denke immer, wenn man das einmal gemacht hat, muss man eigentlich kleben bleiben.
Ja, ich glaube, der Ironman Hamburg wäre nicht der Ironman Hamburg geworden, wenn es hier nicht diesen jahrelangen Unterbau gegeben hätte.
Ja, vermutlich. Also ja, das ist dann einfach wahrscheinlich die nächste Stufe, ne? Also, dass man sagt, ja, okay, Kurzdistanz und dann, ja, dann macht man, wo macht man es dann, ja, wenn es angeboten wird.
Ja. Kommen wir zu den Sportlern. Fangen wir mal an mit dem Aufsteiger des Jahres. Frederik Funk. Frederik Funk war bei uns auf der Bühne.
Ja.
Übrigens, der ist nicht nur Aufsteiger des Jahres zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden mit 30% der Stimmen, vor Florian Angert mit 25% und Annalena Pohl mit 11%, sondern auch auf Platz 4 immerhin bei den Triathleten des Jahres.
Ja. Ja, auch da ist es natürlich so, dass ja, er einfach ja auch mit seinen Auftritten, die er hinlegt, auch sich so einen höchsten Respekt schon erworben hat, dass auch gestandene Profis, ich glaube, Sebastian Kienle hat, glaube ich, mal über ihn gesagt, irgendwie achtet mehr auf den, das ist der Nächste, auf den man gucken muss. Und er ist, wenn ich richtig weiß, 21.
Ich glaube, ja.
Ja, ist ja ein unfassbares Alter. Also da dann schon, ja, auf den längeren Distanzen, ja, einfach durchschlagskräftig zu sein.
Ja.
Da, wenn da nichts schief geht.
Er kommt aus einer sehr sportlichen Familie. Ja. Harald Funk, sein Vater, war einige Male auf Hawaii am Start, auch in diesem Jahr. Heike Funk, geborene Feichtmeier, war in der Nationalmannschaft Kurzdistanz. Also, ja.
Potenzial.
Potenzial.
Gute Gene.
Ich glaube, da wird Triathlon gelebt. Ja. Bei den Triathletinnen des Jahres, ich glaube, da haben wir ein Ergebnis, was eigentlich erwartbar war. Ja, wir haben das ja als offene Frage gestellt, wer ist für euch die Triathletin des Jahres? Und auch da eine absolute Mehrheit, ähnlich wie bei den Langdistanzen, 51,1% sind es in dem Falle für Daniela Rief.
Ja, ich meine, auch da muss man ja, ich meine, wir gucken uns das natürlich neutral an, aber aus deutscher Sicht ist es natürlich, hätte man sich vielleicht auch gewünscht, dass man gesagt, vielleicht, ja, vielleicht schafft es mal jemand, aber wie sollte man das begründen? Also ich meine, besser als Daniela Rief auch in diesem Jahr wieder war, geht's ja nicht. Also
sieben von Starts, daher. Sieben Siege.
Ja, und ja, überragende Auftritte dabei. Ja, absolut verdient.
Ja, Platz 2 an Laura Philipp.
Ja. Mit, ja, auch, da gilt ja genau das Gleiche. Also das ist ja, wäre auch unfassbar erfolgreich. Auch alles gewonnen, wo sie an Start gegangen ist, eben inklusive ihrer Langdistanzpremiere in Barcelona. Und auch das dann mit einer beeindruckenden Zeit, deutschen Rekord eingeheimst. Ja, das war ja so für sie, sag ich mal, der krönende Abschluss dann doch nach einer Saison, die ja erst gut gelaufen ist, dann der anvisierte Start in Frankfurt nicht geklappt hat. Und dass sie das dann hinten raus nochmal dann so die Kurve kriegt, ja, lässt auch hoffen, dass da, ja, dass es so weitergeht, weil man kann sehr gespannt auf nächstes Jahr gucken.
Ja, ja, ja. Es war relativ knapp zwischen Laura Philipp und Anne Haug, 17,1 zu 15,6%. Ich glaube, da passiert richtig was gerade bei den Frauen, ja, aus deutscher Sicht.
Ja, Anne Haug hat so den dritten Platz ja dieses Jahr dann so gepachtet, ja, irgendwie am Ende. Aus ihrer Sicht kann das da bestimmt auch noch weiter nach vorne gehen.
Ja.
Und das, ja, ich meine, das ist ja, Anne Haug hat ja in den Interviews immer wieder gesagt, dass sie ja selbst erstmal gucken muss und so weiter und auch irgendwie, finde ich, auf eine sympathische Art, ja, nicht irgendwie eine Rolle weggeschoben, sondern sie hat gesagt irgendwie so, ja, ich kann es halt einfach nicht sagen, woher soll ich das wissen, wie gut ich auf der Langdistanz bin, und hat dann ja auch auf Hawaii dann ja letztlich, wo sie auch gesagt hat, so, oh, ich weiß nicht, ob das so am Ende mit meinem Lauf noch funktioniert, in Frankfurt war es nicht so gut, das hat sie auch ein bisschen gewurmt, ne, das ausgerechnet im Laufen, wo sie ja ihre Stärke dann sieht, dass das da nicht so mehr geklappt hat, ja, und dann hat sie das ja auch schon auf Hawaii gezeigt, dass es da, ja, dass sie es drin hat.
Ja, nicht vergessen wollen wir Daniela Semmler auf Platz 4.
Ja.
Ja, die beiden oder die drei deutschen Frauen sind ja eigentlich schon fest für Hawaii. Anne Haug muss noch eine Langdistanz bei Ironman finishen. Die anderen beiden sind schon auf jeden Fall auf der Liste.
Ja.
Und von daher, ja, mit Laura Philipp, Anne Haug, Dani Semmler. Man weiß nicht, was aus einer Anja Beranek wird, wenn die wiederkommt. Das ist, glaube ich, richtig Potenzial für Hawaii.
Ja, also ja, auch nicht nur für Hawaii, ne? Auch durchs ganze Jahr bleibt es da spannend. Ja, und ich glaube auch, ja, also um jetzt auch mal auf den Arm zu kommen, standen ja beide oben nebeneinander auf der Bühne, Laura Philipp und Daniela Semmler, und sind ja Teamkolleginnen, weiß man auch, aber ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass nur weil alle den gleichen Anzug anhaben, dass es da keine Konkurrenz gibt. Also ich, die kämpfen natürlich für sich.
Ja? Ganz klar,
und,
ganz klar.
Ja, mal gucken, wer wann wo aufeinander trifft vielleicht oder ja. Ob es dann doch erst später dazu kommt. Das muss man natürlich auch erstmal nochmal abwarten, so wie sich die Saison und die Rennplanung so entwickelt. Aber spannend ist das auf jeden Fall, denn ich meine, für Daniela Semmler gilt ja auf jeden Fall auch, dass sie ja im letzten Jahr einiges verändert hat, einen neuen Trainer hat und das Ziel nicht war, streng genommen, sich jetzt letztes Jahr für Hawaii zu qualifizieren, sondern eben für 2019. Und dass das ganze Jahr darauf ausgerichtet werden soll. Und ja, da bleiben wir mal dran. Sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein bisschen was kommt.
Ja, und dann zum krönenden Abschluss der Awards ist so eine kleine Bombe geplatzt. Der Triathlet des Jahres 2018 ist nicht der Hawaii-Sieger, wie so oft, sondern Jan Frodeno.
Ja.
Und zwar 55,5% der Stimmen für Jan Frodeno und 29,6% für Patrick Lange. Und für den dritten, für Sebastian Kienle, blieben dann nur 5% über für den Rotsieger. Ja. Also das war, glaube ich, ein relativ eindeutiges Bekenntnis, wie momentan so die Einschätzungen, ich sage jetzt nicht Sympathien, aber die Bewertung der Triathlon-Szene ausfällt.
Ja, ich glaube, da ist einfach auch da vernünftig, wie soll man sagen, man kann da unterschiedlicher Meinung darüber sein. Wenn man natürlich sagt, okay, es zählt nur Hawaii und wie hat Fares gesagt, wer Hawaii gewinnt, ist der Chef. das kann man so sehen, kann man sagen. Da wird halt am Ende des Jahres abgerechnet. Es passiert ja aber auch noch mehr und Jan Frodeno ist halt auch Weltmeister. Er ist 73 Weltmeister geworden und das in einer ganz, ganz beeindruckenden Art und Weise. Und ja, hat auch in den Rennen übers Jahr ja wirklich seine Stärke so demonstriert wie selten zuvor, würde ich mal sagen. Und das ist dann auch durchaus verständlich, dass Leute, wenn sie das ganze Jahr bewerten, auch sagen, ja. Das ist unser Mann.
Ja, wir haben natürlich auch so ein bisschen durch die Social-Media-Kommentare gescrollt unter unserer Meldung dazu. Es gibt auch durchaus die Meinung, abgerechnet wird zum Schluss und Patrick Lange hat es geschafft, bis zum Schluss fit zu bleiben. Das hat Jan Frodeno nicht geschafft. Ja. Also hätte auch er es verdient gehabt. Für uns ist es auf jeden Fall gut, dass es diese beiden Athleten gibt und vor allen Dingen, dass es beim wichtigsten Ironman-Rennen hierzulande auch ein Aufeinandertreffen geben wird.
Ja, das ist natürlich schon eine bisschen kuriose Situation. Jan Frodeno hat quasi den Federhandschuh in den Ring geworfen. Und hat gesagt, ja, ich möchte, wenn es geht, möchte ich in Frankfurt starten.
Ohne das mit dem Veranstalter besprochen zu haben.
Ja, also,
da hat auch einfach Verhandlungsmasse abgegeben.
Genau, einfach mal davon ausgegangen, dass er vielleicht einen Startplatz kriegt, wenn er anfragt. Ich gehe da auch fast von aus. ja, und hat dann auch gleich mal die Jungs aufgefordert. Ne? Hat gesagt, Sebi, Patrick, wie sieht's aus? Habt ihr auch Lust?
Ja, und so? Patrick hat das gleich aufgenommen, hat sich nochmal bedankt für alle, die ihn auch gewählt haben auf den zweiten Platz und hat gesagt, Frankfurt, da ziehe ich mit.
Ja, also auch da ja, es ist wie immer, es bleibt spannend. Es ist einfach so, da wird es dann wieder ein Aufeinandertreffen geben, dass das nichts damit zu tun hat, wie es am Ende ausgeht in Hawaii. Das haben wir jetzt oft genug gesehen. Also,
ja.
Das hat einfach keine Aussagekraft. Aber für uns ist es schön, weil wir einfach weiter spekulieren können.
Ja, ja. Moderator Hartwig Thün ist dann noch weitergezogen zu Philipp Seib. Da Sebastian Kienle nicht in der Halle war, hat er den Trainer gefragt, ob der denn auch nach Frankfurt kommt. Und der hat es ein bisschen offen gehalten. Der ist ja auch Rotsieger. Da sieht man ihn sicher auch gerne wieder am Start. Bei Sebastian Kienle ist die Ausgangslage, er hat auch in den letzten 5 Jahren den Ironman Hawaii gewonnen. 2014 und muss nur im nächsten Jahr ein Ironman-Rennen finishen oder in dieser Saison, also es hätte auch jetzt schon passieren können, um auf Hawaii am Start zu sein. Also der hat jetzt, glaube ich, gutes Verhandlungspotenzial.
Ja, ja, ich meine, er kann sich letztendlich aussuchen. Er hat auch ja schon oft genug gezeigt, dass er das nicht scheut, ne? Also gegen seine Konkurrenten anzutreten. Also er ist jetzt nicht einer, der dafür bekannt ist, sich zu verstecken oder irgendwelche Rennen zu machen, wo er dann keine Konkurrenz hat. Also das ganz bestimmt nicht. Ja, für ihn ist es offen. Also ich glaube, aber er hat schon auch gesagt, er ist auch nicht so ein Vielstarter, der irgendwie sagt, ich mache jetzt, weiß was ich, Cameron Worth-Style und mache, weiß jetzt ich, wie viele Langdistanzen im Jahr. Also er versucht das schon möglichst bei einer geringen Zahl zu belassen.
Ja.
Und eigentlich nur so viel zu machen, wie er muss.
Ja. Also Jan Frodeno hat das Ganze ja als Teil eines Pakets quasi angekündigt. Er hatte ja schon in unserem Interview auf Hawaii gesagt, wenn er Hawaii jetzt gewonnen hätte, wäre er danach abgetreten. Wir müssen mal davon ausgehen, dass er eigentlich jetzt so ein Jahr nochmal richtig plant. Und in diesem Jahr möchte er viel in Deutschland am Start sein. Da werden wir mal gucken, wo er noch startet. In der Vergangenheit hat er seine Konkurrenz ja woanders gesucht. Er ist in Oceanside gestartet, um sich da Battles zu liefern mit Lionel Sanders. Es gibt Gerüchte, dass Lionel Sanders auch nach Deutschland kommt und das wäre natürlich dann ein episches Rennen schon im Vorfeld.
Ja, also klar. Ich meine, das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen. Ist ja nichts schlimmer, als wenn ein Rennen mehr oder weniger vorhersehbar ist. Auch natürlich gibt es bei einer Langdistanz gibt's immer Variablen und da kann immer alles Mögliche passieren. Ich sehe immer noch Daniela Rief zitternd am Straßenrand stehen nach dem Schwimmen. Zack, ausgeschieden. Dann gibt's ein neues Rennen, ja. Und das kann natürlich allen anderen auch so gehen, dass man mal einfach einen schlechten Tag hat.
Ja.
Und ja, aber das ist ja, ja, das wäre schon gut. Also ich würde ihn, ja klar, abgesehen davon, dass natürlich auch immer spektakuläre Rennen garantiert sind, weil es einfach auch andere Verläufe geben kann, ne?
Ja.
Als wenn einer vorne wegfährt. Und ja, sollen alle kommen.
Ja, genau. Wir sind ja auch mit in unserer Jahresplanung. Ich stehe für Frankfurt auf der Liste. Von daher freue ich mich drauf, da auf die 180 Radkilometer auf dem Motorrad dann. Also das wird ein großer Tag.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich meine, da geht es ja auch immer um was. Und es ist ja auch eine große Bühne. Ne? Also das gleiche, was wir vorhin über Rot gesagt haben, gilt ja für Frankfurt. Das ist ja auch ein Klassiker. Und ja, hat ja auch immer schon spannende Sachen geliefert. Mal gucken.
Ja, es wurde, wir gehen auf die Rennen gleich noch ein, wir bleiben noch ein bisschen entlang in der Halle. Es waren ja nicht nur Menschen auf der Bühne, die jetzt akut geehrt wurden, sondern es waren noch viele andere Menschen vor Ort. Großer Höhepunkt natürlich Mark Allen.
Ja, Standing Ovations für den Champ. Ja, war Überraschungsgast. Keiner wusste es so richtig. Also ganz wenige nur im Saal wussten überhaupt davon. Die Gäste hatten keine Ahnung. Und es ist einfach, wenn Jan Sibbersen als Gastgeber vorne anfängt, mit den Füßen zu tippeln, weil er dann auch langsam nervös wird. Ja, es ist halt schon eine Nummer, ne? Also ich meine, unser Sport ist ja noch sehr jung eigentlich und hat aber schon so ein paar Legenden hervorgebracht, die einfach immer wieder einfach auch dafür stehen, was das für ein großartiger Sport ist. Und ich meine, diese Geschichte, das Ding sechsmal zu gewinnen, nachdem man vorher es sechsmal versucht, sechsmal es nicht schafft und dann so eine Serie danach hinzulegen. Und nicht, weil der ewige Konkurrent abgetreten ist, sondern weil man ihn geschlagen hat.
Ja, großartige
das ist, Geschichte. Und ich meine, wahrscheinlich hat Mark Allen diese Geschichte schon, ich weiß nicht, ob man mit 1000 Mal hinkommt, wenn man sagt, dass sie schon so oft erzählt hat, aber sie ist immer wieder packend.
Ja,
weil erstens, weil sie so gut ist, ne? Der berühmte Iron War. Und weil er sie einfach auch gut erzählt. Also das ist einfach, man hört ihm einfach gerne zu. Und
es war auch gut inszeniert, ja. Ich erinnere mich, bei der ersten Selfish Night, da ging auf einmal der Vorhang auf und da stand Chris McCormack als große Überraschung. Ja, das war schon großartig. Aber jetzt war es anders. Da haben Hartwig Töhn und Jan Sibbersen ihn angekündigt und Mark Allen kam von hinten durch das ganze Publikum in die Halle rein.
Ja.
Und es waren gefühlt 5 Minuten, wie er da Standing Ovations Hände abgeklatscht hat, bis er auf der Bühne war.
Ja.
Das war schon toll.
Und das hatte was so ein bisschen vom Einlauf vom Box-Champion, ne?
der
so durch die Reihen läuft. Und,
guter Vergleich.
Und dann in den Ring steigt. Ja, das war großartig. Aber interessanterweise, das ist nämlich eben diese Hinleitung darauf, die es auch dann eben so spannend und so spektakulär gemacht hat. Auf Hawaii bin ich über die Expo gelaufen. Also da stellen immer Aussteller ihre Produkte aus im Vorfeld des Rennens. Und da stand Mark Allen ganz alleine bei einem Radhersteller am Stand und guckte sich die Räder an. Und niemand hat ihn wahrgenommen. Alle sind an ihm vorbeigelaufen, weil vielleicht alle selber schon so im Tunnel waren irgendwie für ihr eigenes Rennen. Aber im richtigen Kontext haut das natürlich rein, ja.
Ja. Also das waren Emotionen, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Das wird es auch sicher noch an der einen oder anderen Stelle auf den verschiedenen Kanälen zu sehen geben. Wir haben die ganze Veranstaltung ja auch mitgeschnitten und sind auch noch dabei, den ganzen Abend auszuwerten. Auch was zum Beispiel die ganzen Material-Awards betrifft.
Jawohl.
Das gibt es dann in den nächsten Tagen bei uns auf der Website zu sehen.
Genau.
Ja, Sport getrieben wurde auch am Wochenende. Fangen wir an mit dem erfreulicheren Ironman Western Australia. Ein Doppel-Comeback gab es.
Ja, also ihr hattet ja in der Vorwoche auch schon drüber gesprochen, dass Terenzo Bosone wieder da ist nach seinem Unfall. Ja, und der legt dann gleich nochmal einen hin.
Ja.
Gewinnt sein Comeback-Rennen.
Also ein Athlet, der schmerzlich vermisst wurde auf Hawaii. Im nächsten Jahr ist er wieder dabei, jetzt qualifiziert.
Ja.
Ebenso wie Caroline Steffen.
Ja, auch eine interessante Comeback-Story.
Ja. Ja, Babypause, verdammt lang. Sie ist auch nicht mehr die ganz Jüngste. Ja, aber ich glaube, die möchte es auch noch einmal so richtig wissen, jetzt mit Babypower im nächsten Jahr auf Hawaii am Start.
Soll ja Wunder wirken, wenn man unserer Trainerin Manu Dirkes da glaubt. Und ganz viele andere haben es ja auch gesagt, ist, dass, ja, dass es einfach einen Schub geben kann. Ne?
Ja.
Und dass man da sich nochmal selber gut in Form bringen kann.
Ja.
Ja, warum nicht?
Schauen wir auf das andere Rennen. Ironman Argentina, Südamerika-Meisterschaft. Ein bisschen kompliziert für uns. Wir wussten bis eben nicht, wie viele Startplätze es eigentlich gab bei den Profis für Hawaii.
Ja.
Bei einer kontinentalen Meisterschaft. Es gibt garantiert zwei Plätze und dann werden noch welche zugewiesen. Aber das kommuniziert Ironman nicht offen. Das passiert dann irgendwie bei der Slotvergabe.
Ja.
Und ja, um es mal positiv aufzudrücken, wir haben zwei weitere deutsche Profis, die für Hawaii qualifiziert sind. Lukas Krämer und Stefan Schumacher. Lukas Krämer auf Platz 5 der Gesamtwertung, Stefan Schumacher auf Platz 6. Gewonnen hat das Ganze Michi Weiß aus Österreich. Und das sind Namen, die ja schon länger irgendwo durch verschiedene Medien kreisen. Michi Weiß, der Österreicher, schwer umstritten. Auch bei uns immer wieder Thema, wie gehen wir mit der Personalie um? Er hat dieses Jahr 3 Ironman-Rennen gewonnen, 3 70-3-Rennen. Ist einer der stärksten Athleten in der Ironman-Welt. Aber er hat seine Vergangenheit. Er kommt aus dem Mountainbike-Sport. Ja, es gab damals einen Indizienprozess. Und er wird also immer wieder im Bereich Doping da erwähnt.
Ja, er ist gesperrt gewesen.
Er ist gesperrt gewesen, ja. Und wir beobachten das ja schon länger. Wir müssen irgendwo damit umgehen, wenn wir den Namen Michi Weiß erwähnen und dazu einen Halbsatz schreiben, dass er eben diese Vergangenheit hat, dann beschwert sich der Österreicher. Wenn wir es nicht schreiben, beschwert sich der deutsche Leser.
Ja, es ist die alte Frage. Und wir diskutieren das ja eigentlich jedes Mal, wenn wir es schreiben müssen. Ist halt die Frage, inwiefern gehört dieser Zusatz dazu, dass er mal gesperrt war? Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung drüber sein. Ne? Also wenn es eine Meldung ist und das ist einfach unsere Pflicht, wir müssen vermelden, wer das Rennen gewonnen hat, und wenn er das ist, dann ist das halt eben so.
Ja.
Und das müssen wir auch völlig wertfrei so hinnehmen. Wir können natürlich unsere persönliche Meinung dazu haben, wir können die in Kommentaren äußern, wir können die im Gespräch äußern, wir können auch drüber diskutieren, aber letztendlich steht er da am Start und dann ist das so.
Ja, also wir stehen ja nicht alleine da mit der Problematik. Der Veranstalter hat ja das erste Problem. Ich glaube, kaum ein Veranstalter möchte diesen Athleten am Start haben, aber er muss ihn starten lassen. Ich habe mich da lange drüber unterhalten mit Björn Steinmetz, auch schon im Podcast. Da war auch gerade die Causa Weiß und auch Lisa Hüttaler aus Österreich akut und Stefan Schumacher, der auf der Startliste in Kraichgau auch schon stand. Und der Veranstalter sagt, wir haben keine Handhabe. Ja, wenn wir den Athleten sagen, ihr startet nicht, dann gleicht das einem Berufsverbot und er klagt sich ein und am Ende gibt es nur Verlierer. Schwieriges Thema. Ganz offen gehen damit ja andere Profis um. Bei Siegerehrungen, da wird dann auch mal ein Handschlag verweigert.
Ja,
das ist schon, also ich wundere mich immer wie eine Lisa Hüttaler, die dann wirklich alle Register gezogen hat, was den Sportbetrug betrifft, mit bis hin zur Bestechung oder bis zum Bestechungsversuch des Dopinglabors. Wie die es überhaupt noch emotional schafft, sich für diese Rennen anzumelden und sich dieser Situation auszusetzen. Da muss man schon verdammt abgebrüht sein.
Ja, ich frage mich das tatsächlich auch immer. Also, und auch ja nicht irgendwie, ich ziehe das jetzt nochmal eben ein Rennen durch oder so, sondern einfach ja über einen sehr langen Zeitraum. Und ja, es ist schon eine schwierige, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich keine Ahnung, wie man das so durchziehen kann. Und aus Athletensicht kann ich das auch absolut nachvollziehen. Also, dass man das nicht möchte, dass man mit solchen Leuten startet. Die können das auch äußern. Die können, können das auch kundtun. Wir müssen das aus einem anderen Blickwinkel betrachten, es sei denn, wir kommentieren das.
Ja. Ja, wie gesagt, noch komplexer und noch eindrucksvoller fast von der Historie her, die Causa Stefan Schumacher. Radprofi, hat Etappen beim Giro gewonnen, hat Etappen bei der Tour de France gewonnen, Einzelzeitfahren, war Dritter bei der Radsport-Weltmeisterschaft, ich glaube auch im Einzelzeitfahren damals in Stuttgart.
Straßenrennen, glaube ich, auch.
Straßenrennen, okay. Ja. Und ja, hat eine sehr eindrucksvolle und auch von ihm eingestandene Doping-Vergangenheit.
Ja, klar. Also der gehört natürlich zu dem großen System Radsport, was es ja nachweislich eben gegeben hat. Organisiertes Doping in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das hat er dann tatsächlich auch zugegeben. Es ging ja bei ihm sogar so weit, dass das vor Gericht verhandelt wurde, ob er sogar wegen Betrugs letztendlich sich verantworten muss, weil sein Rennstall gesagt hat, Steven Gerold Steiner, er hätte zu Unrecht das Honorar bezogen oder sein Gehalt bekommen, weil er quasi dem Team geschadet hat. Er hat gesagt, nee, so war es nicht. Irgendwie so von mir wurde Leistung erwartet und da gehörte Doping dann dazu in dem Zusammenhang und jeder wusste es, also im übertragenen Sinne. Und deswegen kann das kein Betrug gewesen sein. Er ist ja tatsächlich freigesprochen worden damals, weil die Richter es nicht eindeutig bewerten konnten, ob wer jetzt nun da wirklich von gewusst hat oder nicht. Also ja, wie du gerade gesagt hast, Doping-Vergangenheit mit allem, was dazugehört, ist aber aktiver Sportler.
Ja, und das auch leider, muss man aus emotionaler Sicht sagen, mit Recht. Ja, er ist, hat sich in letzter Zeit nichts offiziell zu Schulden kommen lassen. Er ist nicht mehr gesperrt. Er darf an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Ja. Ich habe nur die großen Bauchschmerzen damit. Er hat ja diese Doping-Vergangenheit. Und da hat er natürlich sich eine Leistungsbasis erlaubt oder aufgebaut, die es ihm jetzt erlaubt, darauf aufzubauen.
Ja, ja, klar. Das ist die, da führen wir eine Grundsatzdiskussion.
Ja, ja,
da kommt man da rein, ob und da fällt ihm das Stichwort quasi lebenslanges Startverbot. Da sagen aber auch Leute, das ist unverhältnismäßig. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung drüber sein. Mhm. Fakt ist, es gibt Regeln, es gibt ganz klare Gesetze oder Sportgesetzgebung, wo es dann einfach heißt, ja, man kriegt eine Sperre, wenn man die abgesessen hat, dann darf man wieder starten.
Ja, ja. Also ich habe noch mal so ein bisschen reingeschaut so in allgemeine Kriminalitätsstatistiken. Wenn Menschen, die irgendwas verbrochen haben, ihre Strafe abgesessen haben, dann liegt die Rückfallquote je nach Studienlage so zwischen 30% und 50%. Ja, wenn wir das mal auf den Sport anwenden, wo es sicher eh schon eine enorme Dunkelziffer gibt von Menschen, die nicht auffallen und trotzdem ihre Problematik mit in den Sport reinbringen, da macht einem was ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, ja, also man muss ja immer auf Holz klopfen irgendwie und sagen, toi, toi, toi. Vielleicht sind auch die Strukturen im Triathlon tatsächlich auch andere oder ganz sicher als im Radsport, die jahrelang waren. Aber also das ist ja klar, überall, wo Sport gemacht wird und überall, wo es ums Geld geht, wird es auch Leute geben, die sich Vorteile verschaffen wollen, auch wenn sie sich dabei nicht an die Regeln halten.
Ja, ja, ja.
Auf welche Weise auch immer.
Wie gesagt, in dem Falle eben auch historisch bedingt, der kommt von dem Niveau eigentlich nicht runter. Die Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich mich eben auch mit anderen Dingen manchmal beschäftige und eine meiner Leidenschaften neben dem Triathlon ist ja die Raumfahrt, habe ich ja schon mal erzählt neulich. Und da gibt es so verschiedene kosmische Geschwindigkeiten. Ja, die erste kosmische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die man aufnehmen muss, um in eine Erdumlaufbahn zu kommen. Ja, da steckt also eine Menge Energie drin und eine Menge Chemie. Ja, es passt, um auf ein hohes Niveau zu kommen, wo es dann nur noch ganz kleiner Energieschübe bedarf, um mal wieder die Bahn zu korrigieren und so weiter. Das ist so ein bisschen wie im Doping, ja. Was da einmal drin steckt, das geht auch nicht wieder raus, auch wenn die Substanzen längst raus sind aus dem Körper. Und das Einzige, wo man da dran appellieren kann, ist eigentlich die moralische Verantwortung der Sportler selbst. Aber ich glaube, wer erstmal so weit ist und sowas über so viele Jahre gemacht hat, dem ist es dann auch egal irgendwann.
Ja, es geht ja noch nur darum, noch ein paar Euro zu verdienen. Also oder gar nicht so schlecht zu verdienen. Ich meine, das ist jetzt, ich meine, jetzt kann er noch ein paar Jahre Sport machen und das macht er jetzt halt.
Er ist ja auch noch Mitglied eines Profi-Radsportteams irgendwo in den Emiraten.
Ja, in Kuwait, glaube ich, ja. Und startet dann bei, ich sag mal, B-Rennen, aber Geld verdient er trotzdem noch letztendlich.
Ja.
Ich meine, was soll er auch sonst machen? Er kann jetzt noch fahren und nutzt es halt aus.
Ja.
Ich sehe da ja viel mehr auch, also ich glaube, an die moralische Verantwortung braucht man da nicht appellieren, aber ich sehe tatsächlich auch so die Veranstalter in diesem Sinne, denn selbst wenn man jemanden starten lassen muss, sagen wir mal dahingestellt, ist es natürlich auch immer noch die Frage, ob man den dann hofiert. Also ich kann mich erinnern, dieses Jahr hatten wir den Fall mit Alexander Vinokurov, der auch noch vom Veranstalter, es wurde Werbung mit ihm gemacht, dass er da am Start ist. Und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Das finde ich viel verwerflicher, dann zu sagen, ja, wir, also das ist dann auch so ein bisschen Doppelmoral dann.
Ja, ja. Ja. Unser Anzeigenmarketing-Mensch Markus Baranski, der hat auch eine klare Meinung, der hat sogar eine T-Shirt-Linie aufgelegt. Da steht drauf, alle Doper stinken immer.
Ja.
Und er sagt, nach gewissen Rennwochenenden verkauft er die auch richtig gut, die T-Shirts.
So ist es, ja. Ja, man kann da ewig drüber diskutieren und ja. Es gibt vielleicht auch kein eindeutiges richtig und falsch. Man muss auch, selbst Leuten mit, die eine Vergangenheit haben, muss man aufgrund der Unschuldsvermutung auch zugestehen, dass man sagt, man kann da nicht automatisch drauf schließen, dass das immer so weitergeht.
Ja.
Da finde ich, muss man schon so fair sein und dann auch auf einen weiteren Beweis warten. Und wenn der nicht erbracht werden kann über Proben und Tests, dann muss man das Testsystem in Frage stellen, in meinen Augen. Ich meine, dass auch bekennende Doper ihr Leben lang nicht positiv getestet wurden, das gibt es ja auch, ja. Wissen wir ja auch. Ja. Ich meine, Lance Armstrong wollte auch Triathlet werden, dem haben sie es dann so lange vermiest am Ende, dass es dann nicht mehr durchgezogen hat. Der hat ja auch Hawaii als Ziel damals, aber auch er ist ja nie positiv getestet worden oder er konnte es abbiegen.
Ja.
Ja. Da finde ich, muss man viel eher das Testsystem in Frage stellen.
Ja.
So, dass,
wir müssen gerade in der Causa Armstrong aber auch festhalten, in Deutschland wird das Thema schon sehr, sehr ernst behandelt. Ich erinnere mich dran, ich war vor 3 Jahren war das, glaube ich, war ich mal auf der Konferenz Triathlon Business International, die war damals in L.A. Mhm. Und da trifft sich so die ganze Triathlon, es heißt zwar International, aber letztendlich ist es eine US-Veranstaltung, die großen Veranstalter-Serien treffen sich da, große Sponsoren und so weiter. Ein Jahr später hat das Ganze, in Dallas stattgefunden und Keynote-Speaker war Lance Armstrong und niemand da drüben stört es. Ja? Also wir haben da schon einen sehr, sehr kritischen Angang. Wir werden das weiter kritisch diskutieren. Ich glaube, für uns bleibt erstmal festzuhalten, im letzten Podcast haben wir gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir mit 10 Profis auf der Kona 2019 Startliste überwintern werden. Da würden wir uns freuen. Jetzt haben wir 11 und freuen uns nicht.
Ja, ich weiß gar nicht. Ja, freuen tun wir uns mit Sicherheit nicht, aber ich versuche das für mich tatsächlich neutral zu bewerten, weil...
Wir sind in einer Doppelrolle. So. Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich Journalisten und an die Fakten gebunden und wollen die natürlich auch vernünftig transportieren. Auf der anderen Seite sind wir auch, darum sind wir alle hier, haben wir ein Herz für den Sport.
Ja, klar.
Und das ist manchmal schwer zu trennen. Ich glaube, wir werden nicht nur intern weiter diskutieren, da wird sicher auch eine Menge Input von außen kommen.
Ja.
Und wir bleiben bei der Thematik auf jeden Fall am Ball.
Jawohl.
Ja. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Interview mit einem der Kandidaten und dann
sind
wir sehr gespannt.
Auch da sind wir offen. Man darf sich da natürlich auch nicht verschließen dann.
Nee.
Also selbst wenn dann auch gefordert wird, man darf solchen Menschen kein Podium bieten, ja, aber man ist Journalist und man muss dann auch kritisch Fragen stellen,
ja.
Wenn man sie stellen kann. Und dann liegt es an demjenigen, das zu beantworten oder nicht.
Ja, ja. Das wäre spannend, was dabei rauskommt. Ja. Schließen wir damit die aktuellen Rennen ab. Wie gesagt, wir sind in der Saisonplanung für das Jahr 2019. Haben eine ganze Menge vor, ja, also haben schon das eine oder andere spektakuläre. Jahresplanung, Print ist ein riesengroßes Thema.
Yeah.
Ja. Wir wollen ja immer wieder unsere Leser überraschen, von daher werden wir auch nicht zu sehr in die Details reinschauen. Ja, sind da auch so in einer gewissen Diskrepanz, wie viel Rennberichterstattung findet noch im Print statt oder findet das meiste online statt?
Ja.
Auch da wäre es mal spannend zu hören, wie die Hörer das Ganze empfinden.
Ja, ich meine, letztendlich sind wir auch gerade auch bei den großen Rennen, wo wir dann auch wirklich vor Ort sind. Da findet ja Tage davor und Tage danach sehr, sehr, sehr viel statt, weil es einfach auch aktuell ist, weil es einfach dann auch brennt. Wir sind natürlich mit Print dann auch immer... in der Situation, dass man da dann nicht mehr verkünden muss, wer gewonnen hat. Das weiß heutzutage jeder. Aber man kann natürlich auch, und das ist dann natürlich auch unser Anspruch, dann auch noch Geschichten erzählen, die aus einem anderen Blickwinkel auf Rennen gucken. Und das, das nehmen wir uns natürlich auch fürs nächste Jahr vor.
Ja, das werde ich zum Beispiel in Rot machen. Also ich bin nächstes Jahr in Rot und in Frankfurt. In Frankfurt auf dem Motorrad, in Rot nicht.
Das heißt, du läufst nebenher zu Fuß.
Naja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Ich werde im nächsten Jahr in Rot starten.
Ja.
Ja, die fleißigen Hörer des Podcasts wissen ja, ich bin immer noch verletzt. Meine letzten Laufschritte waren tatsächlich des Zieleinlaufs im Allgäu vor inzwischen fast 4 Monaten, aber ich bin auf dem Weg und werde langsam wieder anfangen zu trainieren. Mal so in Zahlen ausgedrückt, ich habe ja das Jahr 2017 100% Triathlon gemacht. Da hatte ich 160 Schwimmkilometer in dem Jahr. Also ich brauche ja nicht viel, weil ich früher mal viel geschwommen bin. Das reicht mir für eine lange Distanz. 160 Schwimmkilometer, in diesem Jahr habe ich jetzt 60 stehen. Auf dem Rad hatte ich 2017 8000 Kilometer. Jetzt liege ich bei 2800. Und im Laufen waren es damals fast 1500 und nun liege ich bei 800. Also das war echt jetzt ein sehr relaxtes Jahr. Ich weiß, dass es wieder mehr werden muss im nächsten Jahr.
Maximal ausgeruht.
Ich bin maximal ausgeruht, ja. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne?
Ja. Wie kam es jetzt dann bei dir dazu, dass du gesagt hast, du willst es jetzt sofort wieder machen? Ein Jahr Pause und jetzt gleich wieder Langdistanz?
Ich glaube, so geht es ganz vielen Zuhörern da draußen auch. Langdistanz ist einfach ein richtig cooles Gesamterlebnis. Ja? Ja. Wir hatten ja mal einen kleinen Skandal ausgelöst, als Hans-Peter Zurbrück, als er damals Ironman-Europa-Chef wurde, bei uns im Interview gesagt hat, ein Ironman-Finish ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide.
So ja. War das Zitat.
Ja. Da gab es einen kleinen Shitstorm von eingefleischten Triathleten, die gesagt haben, ach, Triathlon, das ist Kampf und Krieg und das hat nichts mit Lifestyle zu tun, wir sind Heroes und so weiter. Aber ich sehe das auch anders. Ja. Ich habe ja auch dieses Jahr 2017 mal unter sehr leistungssportlichen Gesichtspunkten gemacht, habe ja da auch das ein oder andere Zitat irgendwo in dem Umfeld ins Feld geworfen, was einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Im nächsten Jahr sehe ich das mal anders. Ja. Also, wie gesagt, ich habe 4 Monate keinen Sport getrieben. Dieses Jahr nur 30% des Umfangs aus dem Vorjahr. Mein Ziel ist es, in Ruhe zu finishen und aber auch darüber zu berichten. Da sollen ruhig alle was von haben.
Ja.
Projektname, die familienfreundliche Langdistanz. Ich bin mal gespannt, ob mir es gelingt.
Ja, wenn die Familie danach nochmal befragt.
Ja, und ich bin zweimal in Rot gestartet, 96 und 98, das ist ewig her. Dinge, die man nicht vergisst und das nochmal erleben zu dürfen, das ist ein ganz toller Anreiz.
War das denn damals, war das auch schon so, dass das Finish und so und dass die Zuschauerzahlen und so weiter schon so gigantisch waren oder hat sich das erst später entwickelt?
Nee, das war immer schon toll. Ja. 96, das war, ich habe 95 meine erste Langdistanz gemacht in Schwerin beim Schloss-Triathlon, damals Deutsche Meisterschaft. Ein Rennen, was auch sehr schön war, deutlich kleiner natürlich, was es dann leider irgendwann nicht mehr gab. Und dann habe ich gesagt, oh, das war schon ganz gut. Ich glaube, 9,39 hatte ich bei meiner Premiere. Jetzt mache ich
Rot. Das war gut.
Ja. Da war ich 20. Oder 21, nee, 20 war ich. Und dann ein Jahr später in Rot, da hieß es ja noch, hieß es schon Quelle. Ja, es hieß zumindest Ironman Europe. Da gab es ja noch nicht so viele Ironman-Rennen. Ja. Und das war quasi der europäische Qualifier für Hawaii. Und da das erste Mal das zu erleben, ich glaube, das geht bis heute jedem so, wer zum ersten Mal in Rot startet oder überhaupt seine erste Langdistanz in Rot macht, das ist was, wo man später als einen der Höhepunkte seines Lebens drauf zurückblickt.
Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine perfekte erste Langdistanz.
Du hast es ja genauso
gemacht. Ja, ich habe es auch so gemacht und auch tatsächlich ganz bewusst, weil ich mich auch habe damals anstecken lassen. Und zwar habe ich eine Geschichte geschrieben damals über eine Starterin, die ihre erste Langdistanz dort gemacht hat und ich war damals nur, also ich bin nur Rad gefahren, hatte mit Triathlon überhaupt noch nichts am Hut und fand das total unvorstellbar. Ich habe dann immer gesagt, ja gut, das Radfahren würde ich mir zutrauen, Schwimmen, keine Ahnung, konnte ich überhaupt nicht einschätzen, aber was für mich der Knackpunkt war, ich konnte mir nicht vorstellen, eben wie es so vielen geht, dass man danach noch einen Marathon laufen kann. Ich war gerade da, bin da gerade meinen ersten Marathon gelaufen und hatte quasi immer noch schmerzende Beine und wusste, dass okay, das geht auf gar keinen Fall, wenn man da vorher noch 180 Kilometer Rad gefahren ist. Und sie erzählte mir so eindringlich und so anschaulich von Rot, dass ich gesagt habe, okay, das musst du dir zumindest mal angucken. Und irgendwie hat sich das dann, bin ich dann doch irgendwie zum Triathlon gekommen, über die Kurzdistanz und da hat es dann sofort wieder Klick gemacht. Ich weiß noch, ich habe hier meinen ersten Triathlon in Hamburg gemacht und bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und auf dem Rückweg waren auf einmal wieder diese Bilder da, die ich mir dann jetzt auch vorstellen konnte, die sie mir aus Rot beschrieben hat. Und dann habe ich mich auch dafür angemeldet. Und es ist tatsächlich so, das Ganze drumherum in Rot ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man das in einer sag ich mal, wenn man jetzt in Deutschland bleiben will, wenn man es in Hamburg oder in Frankfurt macht, dann sag ich mal so, dann Hamburg und Frankfurt existieren auch weiter an den Tagen, ohne dass man was mit Triathlon zu tun hat. Und da sind ganz, ganz viele Menschen, die das überhaupt nicht interessiert. In Rot interessiert das jeden.
Ja.
Ja? Also jeden, der da wohnt und natürlich auch diese Masse, die da, ja, sag ich mal, gefühlt die Einwohnerzahl nach oben treibt. Weil sich einfach alles um Triathlon dreht.
Ja.
Auch ein gigantisches Programm da ist. Die Messe ist so groß und so gut wie nirgendwo sonst. Der Hüttenabend, der da veranstaltet wird, die Profis, die auch das Spiel auch mitspielen, die da auch Bock haben drauf, die aber gleichzeitig auch da zum Anfassen auch sind. Ja, mit Veranstaltungen, mit einer riesen Party auf dem Rathausmarkt davor. Das sollte man nicht alles mitmachen, wenn man das erste Mal startet. Ja, und dann eben auch die Renngeschichte und dann natürlich auch der Tag, den man da erleben kann. Also ich weiß nicht, wie präsent das noch bei dir ist, aber du warst auch schneller unterwegs, keine Ahnung. Ja, aber das ist einfach gigantisch, da abends dann in das Stadion einzulaufen.
Yeah.
Ich glaube, so Zieleinläufe sind immer spektakulär.
Yeah.
Das können andere auch gut, können das auch gut inszenieren.
Ja, ich erinnere mich, woran erinnere ich mich? 1996, boah, das ist ja inzwischen, dann ist es dann ja auch 23 Jahre her.
Ja.
Damals war das Schwimmen noch im Rotsee, was ich persönlich viel, viel schöner fand. Ja, der Kanal hat zwar Zuschauernähe und gute Orientierung.
Wollte ich gerade sagen, ich war total froh, dass ich beim Kanal, ich konnte mich immer am Ufer orientieren.
Ja, aber ich werde das nie vergessen, um die letzte Boje rum und man schwimmt auf eine Wand von Zuschauern zu. Ja, und ich hatte damals auch, ich bin in der ersten Age-Grupper-Startgruppe vorne weggeschwommen. Ich hatte damals die 13. Schwimmzeit. 12 Profis aus der ersten Startgruppe waren schneller. Damals konnte ich das noch. Das war schon ein Hammergefühl. Und dann das nächste, wo ich mich dran erinnere, ist natürlich Solarer Berg. Ja, da zum ersten Mal hoch. Unglaublich, unglaublich. Erinnere ich mich noch an Dinge aus dem Laufen? Ja, ich bin mit Ute Mückel immer so abwechselnd. Okay. Und Ute Mückel hat gewonnen und ich bin nach ihr direkt hinter ihr ins Ziel gelaufen und habe quasi ihre Feier, ihre Musik mitbekommen. Ich habe Felix Weichshofer die Tage gefragt, ob er damals noch mit Ballons vor mir hergelaufen ist. Aber er schrieb, nee, er war schon 16, er erinnert sich trotzdem an das Jahr. Felix, ich darf es jetzt erzählen, glaube ich. Sie hatten in dem Jahr einen Sektsponsor und am Abend vorher haben sie das Lager entdeckt.
Ja. Und dann hat die Familie danach gefragt, wo ist der Deiner?
Genau.
Oder was auch immer sonst da ein Sponsor war gerade.
Ja, aber ich möchte es eigentlich genauso erleben. Ja? Ja, eigentlich müsste ich am Kanal zelten die Nacht vorher.
Ja, ich meine, das kommt ja sogar auch dazu, dass es sicherlich logistisch einfachere Rennen gibt als
Rot. Hamburg ist easy für mich.
Genau. Ja, und auch von der Organisation da vor Ort, ne, weil man Schwimmstart und da muss man dann auch irgendwie wieder hin, wenn man sein Auto da abgestellt hat und man muss Shuttle-Dienste in Anspruch nehmen und so weiter. Kann man aber alles ausblenden. Ist egal, kriegt man schon irgendwo hin. Und man findet auch irgendwie eine Unterkunft, auch wenn sie vielleicht nicht gerade an der Strecke ist.
Ja, ja. Ja, ich hab's tatsächlich Familie Weichshofer vor vielen Jahren, ich war ja noch oft nach meinen beiden Starts da, versprochen, ich komme irgendwann wieder und starte. Und hatte eigentlich auch so gedacht, wenn ich nochmal die Langdistanz mache, dann in Rot. Und dann kam natürlich der Ironman Hamburg hier in unserer Heimatstadt dazwischen. Und ich hatte auch immer gesagt, wenn sowas mal in Hamburg passiert, was früher ausgeschlossen war, dann muss ich da starten. Und so kam dann dieser Start in Hamburg vor 2 Jahren quasi dazwischen. Ja, das war eine tolle Zeit. Und ich werde auch sicher irgendwann wieder Ironman machen. Ich möchte auch nochmal auf Hawaii starten. Aber im nächsten Jahr bin ich einer von vielen und werde in Rot starten und werde aus dem Rennen berichten und freue mich tierisch
drauf. Ja, ich freue mich auch drauf, weil es natürlich, ich glaube, so eine direkte, ja, aus dem Rennen Geschichte auch gibt es auch, glaube ich, in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich ganz viele Videos und so weiter, aber ja, ich bin gespannt, was du da aus dem Hut zauberst. Man hat ja von dir schon ein paar aus dem Rennen Filme gesehen und Geschichten. Ja, sehr unterhaltsam, finde ich immer. Und mal gucken, ob das auch noch funktioniert, wenn man auf dem Marathon so bei Kilometer 32 ist. Ob
man die dann Kamera in der Hand hat.
Ob man da auch noch die Kamera so gut
ich werde mal schauen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich suche jetzt noch eine Mitteldistanz vorher, weil ein Rennen vorher sollte man vielleicht noch mal gemacht haben. Und
ja, oder total fokussieren. Ja. Gar nichts mehr. Nur Training.
Nur Training.
Ja. Oder auch gar kein Training. Ja. So, einfach das auf dich zukommen lassen.
Ja. Aber Training ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine Kooperation mit Zwift. Wir werden in den kommenden Tagen beginnen, mit unseren Lesern live Intervalle zu fahren. Ja, also ich muss mal gucken, ob ich irgendwie einen Kleber auf meinen Monitor mache, da wo die Wattzahl steht. da steht noch nicht so viel bei mir, aber ich habe inzwischen die Freigabe, ich darf wieder schwimmen, ich darf wieder Radfahren. Ich fange bei null an und wir werden mit euch Live-Intervalle fahren auf unserem YouTube-Kanal und hoffen auf rege Beteiligung und ja, lasst uns da gemeinsam schwitzen. Eigentlich müssten wir das Ganze ja mit einem gemeinsamen FTP-Test beginnen.
Ja, man tut ja keinen Zwang anfangen. Also mach ruhig, ich halte ja die Kamera.
Okay. Also damit wird es weitergehen. Was sind bei dir die nächsten Projekte? Weihnachten steht vor der Tür.
Ja, also ich muss jetzt auch langsam mal wieder irgendwie loslegen. Ich habe mich beim Fußball verletzt. Ganz blöd sagen immer alle gleich sofort, alle Coaches und alle sagen so, warum denn Fußball oder so. Also Fußball gefährdet in der Tat Ausdauersportarten, weil man dann sich natürlich auch Verletzungen zuziehen kann. Ist jetzt nichts Schlimmes, aber einfach eine Bänderdehnung und irgendwie, da muss ich aber, das ist halt einfach unfassbar langwierig. So, und ich habe das auf Hawaii kurz ignoriert, weil ich unbedingt am Pathrun teilnehmen wollte. Habe ich dann auch gemacht und ja, und danach wurde es dann halt schlimmer. Und ja, jetzt ist es aber am Abklingen und jetzt werde ich mal gucken. Also ich bin immer Fan von frühen Saisonzielen, weil man dann nicht so lange. Erstens, weil man dann gut durch den Winter kommt und gezwungen ist, was zu machen durch den Winter. Und man hat dann irgendwie eine Form, wenn es im Sommer stressig wird, auf die man dann, wo man das versuchen kann zu halten. Ja. Aber ich habe keine Zeitambitionen und nichts. Ich bin irgendjemand hat es neulich mal gesagt, er ist finish-orientierter Triathlet und das kann ich zu 100% unterschreiben.
Ja, ja. Ich meine, wir haben beide die gleiche Ausgangssituation, wir arbeiten beide hier. Ja, wir sind viel unterwegs für den Triathlon, auch an Wochenenden und wir haben beide jeder zwei Kinder.
Ja.
Und das
aber Thema. Aber du hast doch vorhin was von Ausgangspositionen erzählt. Also meine Ausgangsposition ist eine andere als deine.
Ja, aber für mich ist auch immer dieses Thema jetzt, ich habe das ein Jahr gemacht, wo ich wirklich dann in den Sommerferien auf Föhr mit der Familie im Urlaub war. Für die Familie war es Urlaub, für mich war es Trainingslager. Ja. Das möchte ich auf keinen Fall wieder so machen. Und Rot liegt zum Glück am ersten Ferienwochenende der Hamburger Sommerferien. Das heißt, die Family kam mit, die kann mich anfeuern und danach fahren wir ganz gemütlich in Urlaub ohne Fahrrad.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Einmal regenerieren. Ja. Wir müssen aber ich hoffe, du habt ja nicht irgendwie einen Wanderurlaub oder so, nicht, dass du dann immer irgendwie hinterherlaufen musst.
Mein Bruder hat meinen Kindern versprochen, er möchte mal mit denen auf die Zugspitze und das hat er jetzt mal auf den 8.7. terminiert, das müssen wir aber noch ändern.
Zugspitzlauf. Ja? Kannst du da auch wieder eine Trainingseinheit draus machen?
Also Rot ist am 7.7. Ja, ansonsten, wir haben noch eine Ausgabe abzuschließen. Vor Weihnachten, die erscheint auch noch vor Weihnachten, mit dem großen Terminkalender fürs Jahr 2019.
Genau, wir sammeln fleißig, auch für uns immer spannend, auch da, weil tatsächlich auch da immer Veranstaltungen dabei sind, von denen wir noch nie gehört haben.
Ja,
logischerweise auch manchmal neue Sachen, sehr interessante Sachen.
Steht die Pfeilwurfaktion noch?
Mal gucken, ob wir es geregelt kriegen, aber eigentlich wollen wir einfach uns da auch mal von inspirieren lassen und quasi den Zufallsgenerator per Dartpfeil auf eine Liste werfen und einfach mal bei einem Rennen starten, von dem man ja einfach zufällig zugeordnet wurde und sich nicht lange im Kopf gemacht hat.
Langdistanzen werden aus.
Langdistanzen klammern wir mal aus, das wäre jetzt ein bisschen hart, aber ich denke mal so bis zur Mitteldistanz und nicht, ja, das kriegen wir hin. Also mal gucken, wo es uns hin verschlägt.
Machen wir das öffentlich?
Nee, das Werfen.
Oh, Livestream.
Mal gucken. Ja, das, Franks neue Leidenschaft ist das Thema live und alles wird live gemacht jetzt. Ja, warum nicht? Also wenn wir es machen, dann können wir es auch live machen.
Ja, also zum Thema live. Wir haben letzte Woche geturnt mit Manuela Dierkes. Plank-Variationen, 10 intensive Minuten. Ja. Als Live-Sendung in unserer Playlist Live-Athletik. Da geht's im Januar dann weiter mit einer Live-Session Zugseiltraining. Also schafft euch schon mal Zugseile an. Da geht es dann im Januar weiter. Wir swiften live in den nächsten Tagen. Und unsere nächste Ausgabe von Carbon und Laktat wird auch live sein. Nächste Woche Dienstag, abends dann. Simon Müller und ich werden live sprechen über das, was am Wochenende sich abgespielt hat. Wir haben noch drei spektakuläre 73-Rennen, Mitteldistanzen, Challenge Daytona am kommenden Wochenende. Aber wir sind auch da, dann direkt mit unseren Usern zu chatten, freuen uns auf viele Fragen. Ja, fragt uns, was ihr über uns wissen wollt, was ihr über das Jahr 2018 wissen wollt. Wir versuchen alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Und nach Luft. Wie viel da noch über ist.
Ja. Und auch ich werde wieder aktiver werden, was das Thema Social Media betrifft. Also wie gesagt, mein Thema wird sein, die familienfreundliche Langdistanz. Ich werde alles sehr publik machen, wo ich gerade stehe. Inklusive des Blicks auf die Waage, da haben mich noch ein paar Leute gefragt, warum ich dann mit 80 Kilogramm ein Problem habe. Nach der Selfish Night und der einen oder anderen Cola und einer, reden wir nicht drüber. Ich bin bei 81 Kilogramm inzwischen, also das auch zum Thema Ausgangslage. Es gibt viel zu tun im nächsten Jahr. Packen wir es gemeinsam an. Wie gesagt, das Projekt die familienfreundliche Langdistanz startet sehr bald und ich freue mich da auf regen Austausch.
Ja.
Nils, haben wir noch was?
Nee, Training, jetzt Mittagspause, obwohl es fängt gerade an zu regnen.
Jetzt fängt es an zu regnen, ja. Das ist ja eh so ein Thema hier, ne? Ja. Also Mittagspausensport, wir haben gerade den Rollentest hinter uns, um da nochmal ein paar kleine Einblicke reinzugeben. Im Jahr 2017 haben wir ja regelmäßig mittags auf der Terrasse Zugseiltraining gemacht mit ein paar Leuten. Aktuell ist es eher das Thema Laufen.
Ja, total. Ich meine, da haben wir ja mit dem Kollegen Simon Müller einen ganz schnellen Mann. Ist manchmal ein bisschen schwierig, da man muss so die Trainingspläne aufeinander abstimmen. Wenn Simon seine Regenerationsläufe macht, kann ich meine Intervalle mit ihm machen. Das ist immer ganz praktisch. Dann
legen wir die Seven Summits hier an der Elbe.
Wir haben tatsächlich ich weiß gar nicht mehr, wann es war, irgendwie vor ein paar Monaten haben wir eine Einheit zusammen gemacht, sind wir Intervalle gelaufen und ich lag danach japsend auf dem Boden, wirklich mit schlimmer Schnappatmung. Und er fängt auf einmal an zu lachen. Und ich denke, warum lachst du denn so blöd? Er so, ja, ich habe total vergessen, dass du ja Intervalle läufst heute. Ja, es ist dann kurz frustrierend, aber das ist dann die Relativität, die man immer damit im Auge hat. Ja,
also der Mittagspausenlauf, der wird schon zelebriert hier. Rollentrainer-Test gerade vorbei. Räder und Rollen stehen noch oben. Da findet auch mal das eine oder andere statt. Ja. Und jetzt sind wir dabei, wir gucken nach einem Laufband. Wir werden demnächst Wechseltraining Indoor machen können hier.
Ja. Wann kommt der Endless Pool?
Ja, ich glaube, es gibt die Statik dieses Baus. Ja, irgendwo müssen wir noch ein bisschen Triathlon-Romantik erhalten.
So ist es. Also gehen wir raus.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Woche, Dienstagabend, 19 Uhr, Carbon und Laktat erstmals live als einmalige Pfandstange. Das werden wir nicht jede Woche so machen. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch das gefallen habt und ihr uns teilt, liked, wie auch immer, uns treu bleibt. Eine Ausgabe Triathlon gibt es noch vor Weihnachten. Und ansonsten wünschen wir allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit und auf bald.
Auf bald.
Ciao, ciao.